machen.
Neu,
und zwar ein bisschen auch darauf basieren oder anschließen dann etwas, was Rainer Herrmann erklärt hat heute Vormittag. Also er hat ja einen Appell gemacht, dass Europa sich anders verhalte in Bezug auf diese ganze Region. Und das ist ja ein Thema, das jetzt in letzter Zeit im Bezug auf Afghanistan besonders oft genannt worden ist und auch in Bezug auf eine Frage, die immer wieder gestellt worden ist. Da sagte er, ja, wir müssen ja wohl aus humanitären Gründen, müssen wir mit den Taliban, müssen wir weiterhin Kontakt erhalten. Aber diplomatisch anerkennen wollen wir sie nicht. Also man will da einen Weg irgendwo suchen, der zwischen den beiden Lösungen oder Nichtlösungen irgendwo hindurchführen soll. Und meine Frage an Sie wäre jetzt einfach, was kann Europa Konstruktives, Produktives tun zugunsten von Afghanistan?
Mhm. Ja, also um auch an den Vortrag von Herrn Herrmann anzuschließen, weil da wurden, also hat mir sehr gefallen nochmal, um das zu wiederholen, und da wurden auch einige Punkte genannt, die so in Afghanistan vorzufinden sind. Afghanistan ist nicht Teil der arabischen Welt, aber viele Konflikte der sogenannten arabischen Welt haben natürlich auch Afghanistan irgendwie erreicht oder beeinflusst, und viele Probleme, vor allem diese wirtschaftlichen Dinge, die genannt wurden, Arbeitslosigkeit, die Verbindung der Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Misere zum islamistischen Extremismus, das ist schon etwas, was sich da ebenso beobachten lässt und auch in den letzten Jahren beobachten ließ. Und deshalb sprechen auch viele jetzt, also einige Beobachter, im Kontext der Rückkehr der Taliban irgendwie von einer Rückkehr dieser Verlierer der letzten Jahre, der Ausgeschlossenen, jene, über die man nicht reden wollte, die man verdrängt hat, die Verlierer des ganzen Systems. Und ich mag es immer so kleine lokale Beispiele zu nennen, um das zu veranschaulichen, wie es zum Beispiel gut laufen kann. Und da würde ich dann auch, also dadurch würde ich dann auch versuchen, Ihre Frage zu beantworten, weil genau an solchen Punkten müsste Europa anknüpfen, um konstruktive Ergebnisse irgendwie zu erzielen. Ich habe gestern so eine Schule genannt, die liegt in der Provinz Khost im Südosten des Landes. Die Provinz Khost mit der gleichnamigen Hauptstadt Khost, die habe ich auch öfter besucht. Und da gab es ziemlich interessante Entwicklungen, die sehr erwähnenswert sind, weil auch viele andere Afghanen, zum Beispiel ein Afghaner aus Kabul, war in vielen Fällen gar nicht in Khost. Das ist eine vierstündige Fahrt mit dem Auto oder mit dem Bus, meistens mit dem Auto. Und mir ist dann auch oft aufgefallen, wie falsch die Vorstellungen eines Afghanen aus Kabul sind, wenn es zum Beispiel um die Stadt Khost geht. Khost wird mehrheitlich von Pashtunen bevölkert, und eben in der Stadt lassen sich auch hauptsächlich Pashtunen vorfinden, und irgendwie denken dann auch viele Menschen in Kabul, wo sich eine gemischte Bevölkerung vorfinden lässt, dass ganz Khost irgendwie bevölkert sei von Taliban und dass da irgendwie, das sei total gefährlich dort, und also auch in den Jahren zuvor. Und Extremismus, Radikalität, all das würde sich dort vorfinden lassen. Und Infrastruktur gibt sowieso keine, das waren so die Vorstellungen. Nicht nur die Vorstellungen von, also wie gesagt, die Vorstellungen von vielen Afghanern, die ich getroffen habe, im Land von dieser Stadt. Sobald man die Stadt besucht hat, hat man gesehen, hier gibt es ziemlich viel. Hier gibt es ziemlich viel Infrastruktur verhältnismäßig. Es ist jetzt nicht irgendwie ein total kaputtes, rurales Gebiet, in dem irgendwie gar nichts vorherrscht, sondern es gibt viele verschiedene Häuser, Bauten, Krankenhäuser, Schulen, die da irgendwie errichtet wurden. Und das Erwähnenswerte ist, dass das meiste, was man dort findet, nicht durch internationale Hilfsgelder geschaffen wurde, sondern durch die Menschen selbst. Weil die Menschen in Khost haben eine Angewohnheit, sie reisen als Gastarbeiter in die Vereinigten Arabischen Emirate und schuften dort. Die schuften dort, sind Taxifahrer, Tellerwäscher, was auch immer. Es gibt auch ziemlich reiche Händler, es gibt auch Ärzte, die dort seit Jahren in der arabischen Welt arbeiten, aus Afghanistan, und dann da irgendwie ihre Familien nachgeholt haben, ihre Communities vor Ort noch unterstützen und so. Es gibt zum Beispiel auch viele Menschen aus Host in Stuttgart, wo ich lebe, und die machen das auch, also die schicken immer Geld, schauen, dass sie irgendwie kleine Projekte fördern vor Ort und eben vor allem aber diese Gastarbeiter, die dann irgendwann in die Provinz zurückkehren, die haben da auch einfach viel Geld reingepumpt, ihr eigenes hart verdientes Geld, und das hat die Provinz irgendwie blühen lassen. Also ich will das jetzt nicht auch zu sehr romantisieren, aber es war sehr auffällig zum Beispiel, dass in dieser Stadt, die mehrheitlich von Pashtunen bevölkert wurde und immer noch wird, die Taliban gar nicht so einen großen Zulauf hatten, weil die Menschen dort mit Arbeit beschäftigt waren und mit Bildung beschäftigt. Da gibt es auch eine Uni. Die waren dort beschäftigt, hatten zu tun, konnten leben und deshalb konnten da auch nicht die Taliban erfolgreich rekrutieren. Was die Taliban dort aber gut instrumentalisieren konnten, das ist ein bisschen das, was ich gestern schon angeschnitten habe, in Khost herrschte auch ein brutales Regime, und zwar eine CIA-Miliz, eine afghanische CIA-Miliz, die KPF, Khost Protection Force heißt die. Mitten in der Stadt gab es auch eine CIA-Basis, und die Menschen hatten, die waren irgendwie, also die wussten, das sind jetzt nicht so super Menschen, aber die sind jetzt auch nicht so schlecht. Hauptsache, es ist hier gerade mal kein Krieg und wir können normal arbeiten, zur Schule gehen und so weiter. Aber sie wussten auch, dass es irgendwann mit dieser Miliz Probleme geben wird, weil was die Miliz oft gemacht hat, war einfach Menschen willkürlich zu verhaften, irgendwelche Häuser zu stürmen, Zivilisten zu töten, Journalisten zu foltern. Ich glaube, 2019 wurde ein Journalist dort getötet, bei dem ist offiziell bis heute nicht klar, es war ein BBC-Journalist, ein afghanischer BBC-Journalist, und offiziell ist bis heute nicht klar, wer ihn getötet hat. Inoffiziell weiß dort jeder, dass das diese Miliz war. Und die Verbrechen dieser Miliz ereigneten sich meistens jetzt nicht in der Stadt, aber dann wieder in den umherliegenden Dörfern, und das hat dann dort wieder natürlich die Taliban stärker gemacht. Aber um wieder auf die Stadt zurückzukommen, dort konnte man und dort kann man, und das betrifft vor allem Hilfsgelder und so, man braucht gar nicht irgendwie, was weiß ich, wie viele Milliarden, um irgendwas so langfristiges dort aufzubauen, so wie das auch Herr Herrmann erwähnt hat, man braucht nicht so viel Geld. Also allein das ganze Geld, was dort hineingepumpt wurde in den letzten Jahren, diese ganzen Billionen, da hätte man sowieso, weiß nicht, Dubai 20 Meilen Afghanistan errichten können oder so. Aber nur mit einem Bruchteil, wenn nur ein Bruchteil von dem Ganzen richtig investiert worden wäre, dann hätte man dort positive, konstruktive Resultate
erzielen können. Richtig investiert heißt wie?
Richtig investiert heißt zum Beispiel, dass man vor allem mit lokalen Communities arbeitet, mit Graswurzelbewegungen, die Umstände vor Ort kennen, aber die auch irgendwie ausweisen können, dass sie nicht korrupt sind. Das ist, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel, ich kann Ihnen versichern, dass dieser Lehrer, den ich gestern erwähnt habe, der wird dieses Geld hauptsächlich für seine Arbeit in der Schule aufwenden, für Schulbücher. Vielleicht würde er dieses Geld benutzen, damit die Schule ein eigenes Gebäude hat im Dorf und nicht in seinem Wohnzimmer ist. Solche Menschen kann man, da braucht man natürlich auch eine gewisse Expertise und Ortskenntnis und Verbindungen zu den Menschen. Aber ich würde mal eher solchen Menschen Geld geben. Das tue ich übrigens auch persönlich so. Also wenn ich was spende, spende ich solchen Menschen etwas. Und nicht irgendwie irgendwelche fragwürdigen, vorgeschobenen Menschen, wo man dann bei genauerem Hinsehen feststellt, dass der oder die, das ist ja ein, das ist mit dem verwandt, der kommt von dem, ach, das ist ja dieser Korrupte, der schon so viel geklaut hat.
Ja gut, das hätte der,
das hätte der Westen eigentlich jetzt lernen müssen in dieser Zeit, ja, mit der gewaltigen Abzweigung von Geldern, mit dieser unglaublich gigantischen Korruption. Dann habe ich noch eine Frage. Da müssen wir, glaube ich, allmählich abrunden. Wie groß schätzen Sie denn ein, dass der IS sich in Afghanistan einnisten und ausbreiten könnte?
Ja, also der IS in Afghanistan hat verschiedene Phasen durchgemacht. Damals, nach dem Aufkommen des IS in Irak und Syrien, hat sich eben diese afghanische IS-Zelle damals vor allem noch in den ländlichen Regionen entwickelt, und viele, die da mitgemacht haben, waren ehemalige Taliban-Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der pakistanischen Taliban, der TTP. Was auch signifikant war, war der ideologische Konflikt, der sich damals schon aufgetan hat. Zum Beispiel gab es einen bekannten, also einen der ersten IS-Führer in Afghanistan, das war ein ehemaliger Taliban-Kommandant, der in Guantanamo festgehalten wurde. Und als er aus Guantanamo rausgekommen ist, haben die Taliban gemerkt, dass der zu einem Salafisten geworden ist. Der Salafismus, den gibt es auch in Afghanistan, aber ist eine eher überschaubare Minderheit. Auch die Taliban, das geht jetzt sehr in dieses Theologische, aber die Taliban betrachten sich halt als sunnitische Hanafiten, die mehrheitlich eben in Afghanistan vorzufinden sind und auch in anderen Ländern. Und die sind dem Salafismus gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Und sie haben bei diesem Mann dann gemerkt, dass seine Ideologie nach seiner Zeit in Guantanamo nicht mehr konform ist mit ihrer, und haben versucht, den zu kontrollieren und irgendwie haben ihm nicht so viel Macht gegeben und so. Und der hat dann aus Frust seine eigene Zelle da gegründet und wurde dann auch, ich glaube, das war 2015, wenn ich mich nicht täusche, 2014, ich habe darüber auch ausführlich geschrieben, wurde er dann auch durch einen Drohnenangriff getötet, wo man mutmaßt, dass die Taliban irgendwie die Koordinaten den Amerikanern zugespielt haben. Das war so eine Mutmaßung. Und der IS war dann vor allem in den Provinzen Konar und Nangarhar präsent. Und es war aber trotzdem eine überschaubare Kraft, die jetzt nicht so dominant auf dem Schlachtfeld war und die interessanterweise von allen anderen Akteuren bekämpft wurde. Also da gab es einen Schnittpunkt zwischen den Amerikanern, den Taliban und der afghanischen Regierung oder der afghanischen Armee. Gleichzeitig gab es dann auch viele Verschwörungstheorien, dass irgendwie die afghanische Regierung, der afghanische Geheimdienst beim IS da irgendwie die Finger im Spiel haben würde, oder dass die Taliban irgendwie mit dem auch zusammenarbeiten würden. Da gab es dann alles Mögliche. Und eskaliert ist das Ganze aber dann trotzdem, weil der IS es geschafft hat, sich in urbanen Gebieten durchzusetzen. Es gibt IS-Zellen in Kabul und auch in anderen Städten. Und man hat dann eben verheerende Anschläge gesehen, wie im vergangenen Mai auf eine Mädchenschule, die hauptsächlich von schiitischen Hazara besucht wurde, wo es fast 100 Tote gab. Und da war dann eben dieses Dilemma da, dass der IS trotz seiner überschaubaren Größe so handlungsfähig ist, um derartige Massaker zu begehen, und gleichzeitig hat man sich dann auch gefragt, wer sind diese Männer, wie wird da rekrutiert? Und da ist dann auch aufgefallen, dass die eben in gewissen bürgerlichen Kreisen, die also unter Studentenkreisen, zum Beispiel in Kabul oder in Nangarhar, dass die es da auch schaffen, mit ihrer Ideologie durchzukommen und Zellen erfolgreich zu bilden. Und um das abzuschließen, also die Taliban stehen jetzt vor einer Herausforderung in dem Sinn, weil der IS immer noch da ist und die Taliban jetzt eigentlich ihren War on Terror da durchführen gegen den IS. Da kann ich mir sogar, das klingt vielleicht für manche ein bisschen verrückt, aber wer weiß, also ähnlich, wie gesagt, ähnliche Operationen gab es schon, dass die Amerikaner da dann sogar mit den Taliban zusammenarbeiten, um den IS in Afghanistan zu bekämpfen, und jeder tote Zivilist irgendwo wird dann einfach mal als IS-Terrorist abgestempelt, bis das Gegenteil bewiesen wurde.
Ja, also man kann schon sagen, es kann nichts absurd genug sein, um nicht dennoch in die Realität hineinzuwirken. Gibt es noch eine Frage an Emran Firouz? Nein, dann ganz herzlichen Dank nochmals. Merci.
Danke Ihnen.
Und damit zu Reinhard Schulze. Dann darf ich dich hier an eines